der Vorarlberger der Woche im 80er, 90er Megamix.
Ihr Lieben, neue Woche, neuer Podcast hier bei mir und ich habe einen Wahnsinns-Vorarlberger und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, da mit mir ein bisschen zum Schwätzen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Guten Morgen, Sandra. Hoi.
Für alle, die sich jetzt noch nichts darunter vorstellen können, von wem ich da jetzt schwärme, erzähl mal ganz kurz, wer bist du und für was bist du bei uns im Ländle bekannt?
Also unter dem Ländle bin ich wahrscheinlich eher als Clown Pompo bekannt, aber im Grunde genommen bin ich der Stefan Damus Dorabierer.
Stefan, fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist ja nicht schon als Clown geboren, oder? Was hast denn du für eine Schule gemacht und wo hat dich dein Berufsweg denn angeführt?
Also in die Schule bin ich gegangen, ganz normal, zu Dorabierer, Volksschulmarkt, Hauptschulmarkt, dann ins Poli und dann habe ich eine Lehre gemacht als Bäcker.
Als Bäcker?
Als Bäcker.
Wie kommt es? Nachtschicht? Ist dir das gelehrt oder?
Ja, als Bäcker, da macht man Nachtschicht, aber ich habe im Messeback gelernt, dort hat er gerade aufgemacht, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren. Und der Messeback hat ja schon um 9 Uhr aufgemacht. Eine normale Bäckerei macht um 7 Uhr auf, die müssen früh anfangen, aber wir haben um 6 Uhr morgen angefangen.
Also chillig geht.
Von der Nachtschicht her eher chillig, ja. Aber es war halt das, dass es warm war, es war weich und es war nicht so genau. Es ist so ein Metallberuf oder ein technischer Beruf, da musst du halt immer auf die Hundertstel und Tausendstel gehen.
Ja.
Das ist mir nicht klar. Bäcker war okay. Und ein paar Kumpels von mir waren Bäcker und jeder hat gerne gewusst, was ich tun soll. Und dann hat man halt Bäcker gemacht.
Okay, wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Schulzeit, warst du schon manchmal so in der Klasse der Klassenclown?
Ja, vielleicht irgendwo. Weißt du, der Clown, nein. Das kann man ja nicht so oberflächlich sein. Der Clown ist nicht immer der, der lustig ist und der im Mittelpunkt steht. In einer gewissen Hinsicht schon. Aber der Clown als solches ist auch ein Außenseiter.
Aha.
Das ist auch einer, der vielleicht still ist oder der dem es vielleicht anders geht wie allen anderen. Und das war bei mir eher der Fall.
Hast du Clowns als Kind generell irgendwie mögen oder war das damals noch gar kein Thema für dich?
Das war überhaupt kein Thema. Ich habe nichts mit Clowns am Hut gehabt. Null. Nein.
Und dann bist du beim Bäcker blieber oder hast du denn noch was anderes gemacht?
Das mit dem Bäcker, es war eigentlich nicht so interessant, weil du musst immer am Samstag arbeiten und irgendwie damals meine Kumpels, die sind alle am Freitagabend vorgegangen und am Samstag musst du noch irgendwie, dort war es dann schon so, dass man früher anfangen müssen, um 3 oder so und dann habe ich öfters durchgemacht. Das ist auch nicht so toll gewesen. Um 3, mein Gott, ab und zu fängt die Party ja schon um 3 an und das mit dem Bäcker, der einzige Reiz, der für mich Bäcker gehabt hat, das war der Abenteurer in mir zum Nähren. Also ich bin dann halt auf Schiff gegangen als Seemann, auf Kreuzfahrtschiff und dann dort Bäcker gemacht.
Okay.
Und das war gut. Da waren ja verschiedene Schiffe, die waren auch kleine Schiffe, das waren Explorer, also so Expeditionstourismus und Antarktis und Arktis und so Amazonas und Orinoco und zwischen den Inseln in Indonesien, weil es war ja ein kleines Boot. Von dem her war es gut als Bäcker.
Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, früher hat es jetzt nicht so Internet gegeben, wo man sich einfach drauf beworben hat. Wie bist du zu dem gekommen?
Ja, das hat es früher nicht gegeben. Nein, ich habe das anders gemacht. Ich bin mit dem Fahrrad von Tourismusbüro zu Tourismusbüro gefahren. Kuoni hat es da gegeben, am Mosmatstraße und im Messeparkclub hat es eins gegeben. Und ich weiß nicht wo, ich bin einfach überall alleine und habe überall die Broschüren, habe nachgefragt für Kreuzfahrtschiffe gefragt und dort habe ich Adresse rausgesucht und dort habe ich telefoniert, weil das hat es ja schon gegeben, klar. Und habe dann dort halt die Adresse ausfindig gemacht für die Personalbewerbungen. Und dort habe ich auf Englisch, das habe ich auch nicht wirklich können, also schon ein bisschen, aber dort habe ich halt Freunde gehabt, die es besser können und dann habe ich halt Lebenslauf geschrieben und habe die ganze Reederei quasi angeschrieben.
Spannend.
Und wollte halt unbedingt auf ein Schiff, aber das hat es ja nicht überall Absagen noch gekriegt.
Ja, ja.
Also ich habe überall nur Absagen gekriegt. Überall ist es gekostet, too young and too less experience.
Okay. Was war denn, ein paar Sachen hast du jetzt vorhin aufgezählt, was war denn trotzdem so das Schönste, was du erlebt hast auf der Reederei?
Also aber von der Seite muss ich sagen, weil vorher habe ich ja gesagt, ich war ja den Seemann, also eine Reederei hat mich genommen und nur deswegen, weil sich dem Bäckers Freundin der Fuß gebrochen hat in der Antarktis und der Bäcker wollte sofort aussteigen.
Aha.
Und damals war es so, dann habe ich ein Telegramm gekriegt.
Ein Telegramm noch?
Dann kriegst du ein Telegramm am 9. Uhr morgen und dann hat es geheißen, call us back as soon as possible. Und dann habe ich da zurückgerufen in Zypern und dann hat es geheißen, sie werden mich nächste Woche schon nach Feuerland fliegen und ich müsste schon in die Antarktis quasi mit dem Boot fahren.
Wie lange warst du unterwegs mit denen?
Zweimal auf zwei verschiedenen Schiffen, je ein halbes Jahr.
Dann hast du da alles stehen liegen lassen im Ländle und bist einfach tschüss.
Ja, dann habe ich alles stehen liegen lassen. Auf jeden Fall, weil ich wollte ja die Welt sehen. Ja, das sind immer noch Erinnerungen und Tankstellen in mir, wo ich mich nähe. Ja. Weißt, wenn du in die Antarktis kommst, unverhofft mit deinen Eisbergen, mit deinen Pinguins, mit deiner Wale, die Insler und die Seeelefanten und alles und diese Landschaften. Und wir waren dort zwei, drei Monate, also der ganze antarktische Winter. Da lässt du gerne halt stehen liegen.
Aber da hast du schon besonderes Equipment gebraucht. Hat man dir das alles gestellt dort?
Warum? Was für Equipment?
Ja, es ist schon eigentlich kalt dort,
Nein, es ist antarktischer Sommer. Das war bei uns Winter und dann bin ich runtergeflogen. Nee, was haben wir gehört? 50 Grad, 40 Grad. Das Wasser war eiskalt, es war 0 Grad.
Okay.
Nee, ich hab da nichts. Ich bin mit Jeansjacke und Stretch-Jeans, was ich dort noch angetan habe.
Hast du noch Fotos von der Zeit?
Ich habe ganz viele Fotos gehabt. Aber es hat irgendwann einmal Mitte 20er bei mir einen Rappel getan und dann habe ich alle Fotos verbrennt.
Na, wie kannst du das machen?
Ja, ich wollte meine Vergangenheit loslassen. Und mein Ziel war immer im Hier und Jetzt zum Leben.
Ja.
Und nicht im Kopf und nicht in gestern und nicht im Morgen. Und das hat halt zu meinem Prozess dort dazugehört.
Ja, und trotz diesem schönen Erlebnis hat es dich dann wieder ins Ländle zurückgezogen?
Naja, das war auch ein Erlebnis. Ich bin eigentlich 8 Jahre nachher gereist, weil ich viele verschiedene Arten und Formen von Reisen gemacht habe. Aber im Endeffekt hat es mich ins Ländle zurückgezogen. Ja, auf jeden Fall.
Und war das denn der Zeitpunkt, wo du mit der Clownerie angefangen hast? Oder ist da dazwischen noch was gekommen?
Nein, das war nicht der Zeitpunkt, wo ich mit der Clownerie da war. Wo ich auf Boot, also auf Schiff gegangen bin, da war ich 21, sowas 20, 21. Ich war eh der Jüngste denn dort. Mhm. Also es war ja mehr oder weniger ein Zufall. Nein, da waren ja viele Reisen dazwischen. Mhm. Ich habe mit Clownerie mit 27 angefangen ungefähr.
Was hat dich denn da plötzlich dazu inspiriert, Clown zu werden?
Naja, das mit dem Clown... Es ist im Grunde genommen, könnte man so sagen, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was ich da tun soll. Ich meine, Bäcker, okay, das hat man gelernt, aber das hat ja keine Zukunft gehabt für mich. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was ich tun soll. Nix. Ich hätte keine Idee gehabt. Und ich habe noch, man muss sagen, ich habe noch gelitten darunter, weil irgendwie alle wissen, was sie tun, aber ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Außer Reisen und Reisen und Reisen. Und dann habe ich mal verschiedene Reisen gemacht. Und einmal bin ich aber durch Europa gewandert. 2 Jahre ohne Geld, mit Esel und mit Rösser. Da sind dann 2 Kumpels mitgelaufen. Das war schon, sagen wir mal, eine sehr transformierende Reise. Danach habe ich immer noch nicht gewusst, was ich tun soll. Und irgendwie habe ich dann angefangen zum Jonglieren. Und ich habe einfach jongliert mit Bällen, mit Keulen, aber mit allem Verschiedenen. Und wollte dann irgendwie, habe ich dann so, okay, ich will Jongleur. Okay, ich gang zum Zirkus, aber irgendwie sind mir die Dinge immer abgefallen. Und ja, und so ein Jongleur muss ja ziemlich perfekt sein. Und ich habe halt viel geübt und trainiert. Aber es ist mir immer noch abgefallen. Und dann ist die Idee gekommen, ja, okay, an einem Clown darf das ja abgefallen. An einem Clown muss das ja abgefallen. Das war ja noch besser. Der muss ja Fehler machen, der muss ja scheitern. Und dann war schon der Clown da und dann hat mir das irgendwie gefesselt. Und der Clown ist ja nicht nur eine Reise irgendwie durch Vorarlberg und irgendwie die Menschen zu beglücken, das ist ja auch eine Reise nach innen. Weil das war dann auf jeden Fall so sehr wohlfühlend, aha, ich darf ja Fehler machen. Und dann auf einmal bin ich so in einen Prozess gekommen, wo man sich selber vergibt für vieles, was man macht. Und das war nochmal angenehmer. Und dann war der Clown schon da. Und dann habe ich eigentlich gesehen, ich bin ein Clown, obwohl ich noch gar kein Clown war. Und das haben die Leute dann irgendwie so positiv aufgefasst in meinem Bekanntenkreis und erzählt, ja, ich kenne einen Clown und dort kennt man einen Clown. Und am nächsten Tag ist eh schon das Telefon gegangen und dann habe ich schon einen Auftritt gehabt, obwohl ich nichts können habe. Und dann habe ich halt trainiert auf deren Tag eine. Und dann war das aber eigentlich keine gute Show. Für mich, für die Leute war es okay oder gut. Auf jeden Fall habe ich dann gleich die nächste Buchung gehabt.
War das etwas... wenn ich jetzt so zwischen den Zeilen ein bisschen lesen darf, war das etwas, was da so in deinem Leben so klick gefällt hat, die Bewunderung, so dieses, dass man zu dir heraufschaut, dass du ja, da jetzt plötzlich etwas machst, was die Leute bewegt?
Bewunderung mir gegenüber? Keine Ahnung. Ich bin sicher mit viel Defiziten aus meiner Familie ausgestiegen. Ich meine, bis zum heutigen Tag habe ich das natürlich sehr gut verarbeitet. Mhm. Damals, ja, das spielt immer mit irgendwo. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ein schüchterner Mensch. Also, ich habe Angst gehabt vor Menschen und vor Nähe oder vor Freundschaften. Okay, wenn man Show macht, ist ja eine kleine Freundschaft da. Aber im Endeffekt habe ich Angst gehabt. Aber es war diese Kraft in mir da, die mich halt dort angepusht hat, dass der Clown was Reizvolles hat. Ich wollte Menschen begeistern. Und ich wollte es mit dieser Figur des Clowns machen. Mit diesem, ich wollte es, dieses Scheitern, wollte ich in ein gutes Licht rücken. Im Endeffekt ist es ja so, die Kinder, die lieben das, wenn ich scheitere, weil ich erstens mal ein großer Mensch bin, ein Erwachsener, der scheitert, der Fehler macht. Und wir leben in einer Welt, wo du keine Fehler machen darfst. Und das wollte ich halt irgendwo aufzeigen. Und die Kinder lieben das, wenn sie mich sehen und ich mache Fehler, das sie nicht machen dürfen. Sagen wir mal so, das wird ja suggeriert. Also es wird nicht unbedingt ausgesprochen, es wird natürlich auch ausgesprochen, aber es liegt extrem in der Luft, die Schule und du musst perfekt sein und der Beruf und die Eltern, was sie transportieren,
Social
ob sie es
Media,
oder nicht.
Ja, also das ist ein Paradebeispiel.
Heutzutage Social Media ohne Ende, wenn du diesen ganzen Portale hinschaust. Und mein Ziel war genau das Gegenteil.
Ja.
Und das war ja auch mein Ding, ich bin ja auf die Bühne gekommen und ich war total schüchtern und das habe ich gespielt.
Ja.
Weil das war ja Schwäche und die wollte zur Stärke machen. Das haben sie geliebt, mich zum Sehen, dass sie Angst vor der Bühne haben.
Ja.
Und das war wiederum eine Kraft da, aus meinem Defizit eine Stärke machen, was mich pusht hat dort ane.
Wie bist du denn auf den Namen Clown Pompo gekommen?
Ja, das ist schon wieder eine längere Geschichte, aber gut. Ja, weißt, das ist alles so eine Sache immer. Das Verständliche ist, Pompo leitet sich ab von psychopompös.
Aha.
Und das ist im magischen und im schamanischen Bereich ist das eigentlich ein Seelenführer.
Man merkt ja, du, bei dir im Lehrbuch ist nicht einfach irgendwas so passiert, sondern das hat schon ein Storyboard dahinter so ein bisschen.
Ja.
Also du machst, glaube ich, nichts unüberlegt, oder? Da steckt schon ganz, ganz viel Tiefe dahinter.
Ja, noch viel mehr, wie ich da jetzt in diesen kurzen Radiosendungssätzen sagen kann. Interessiert dich das mit dem Namen noch?
Würde mich auf jeden Fall interessieren.
Also Gott, die Kurzfassung ist einfach, im Endeffekt, Pompo heißt das Licht in dir. Wir haben alle irgendwo ein Licht in uns. Und wir haben alle irgendwo Katakomben in uns. Schon mal so, wie es dir geht, wirst du nie irgendjemand anders erzählen können. Aber du weißt, wie es dir geht, bestenfalls. Das wissen wir es ja auch nicht. Aber wir haben da irgendwie so ein Feliz da drinnen, Katakomben und Gänge und Kellergewölbe und da gehen wir ab und zu ab mit einer Laterne in der Hand und trauen uns dort anschauen und gehen wieder rauf und auch nicht oder mehr oder weniger, wie auch immer. Der Pompo ist diese Figur, die das Licht anmacht und in sich selber abgeht und das alles beleuchtet. Auf das eine, dass er sich kennt. Das ist so meine Definition. Pompo an sich, aber leitet sich von Psychopompos ab. Das ist im schamanischen Bereich ist das eine Seelenführerarbeit. Wenn ein Mensch stirbt in einem Schock, wie bei einem Autounfall, oder wenn er irgendwo abstürzt, oder wenn er erschossen wird, was auch immer, dann hat er einen Schock und stirbt. Und dann hängt die Seele fest, sie kommt nicht ins Licht. Also muss nicht sie, kann sie. Und dann gibt es diese Arbeit von einem Schamane, dass er zu ihm reist von mit seiner Seele und diese Seele führt. Und das ist psychopompös Arbeit. So, das kommt im Tarot vor, ich bin ein Tarotspieler und dort habe ich dieses Wort entdeckt und bin dem nachgegangen und dann hat mir dieses psychopompös, Pompo, man könnte ja meinen, es heißt pompös, aber das leitet sich nicht von dem ab. Und dann hat mir dieses Pompo gereizt. Und dann habe ich das irgendwie rausgenommen und habe es aufgeschrieben, habe es an meine Wand gehängt in meinem Schlafzimmer und habe es drei Tage am Morgen. Ich wollte halt dann am Morgen aufwachen und das Wort lesen, Clown Pompo, ist es das oder ist es das nicht? Weil da waren mehrere Namen irgendwie zur Auswahl. Und irgendwie war es jeden Morgen klar, das ist es. Und dann habe ich das auch genommen irgendwie. Ich wollte halt nicht Pippi oder Bimpi oder Bumpi oder so. So ein niedlicher Name wollte ich nicht.
Aber es ist trotzdem krass. Du weißt, was in der Tiefe dahinter steckt, und für die anderen ist es einfach ein lustiger Name. Das ist so konträr irgendwie.
Nein, es ist nicht unbedingt konträr, weil Pompo heißt ja auch das Licht in dir.
Ja.
Dass wir zum Licht gehen im Endeffekt. Und das zum Licht gehen ist immer Freude.
Mhm. Mhm.
Es ist immer Freude, weil Freude ist einer der spirituellsten Ausdrücke.
Okay.
So spannend. Zum Säger.
Spannend. Also hätte ich nicht gedacht, dass da wirklich bei dir so viel dahinter steckt. Also ich bin beeindruckt, muss ich echt sagen. Wenn wir jetzt mal auf die Clownerie gleich im Detail gehen, wenn ich schon Clown da habe, muss ich mich jetzt natürlich da ein bisschen durchfragen. Wie wird man überhaupt Clown? Hast du dir einfach hingestellt und gesagt, so, ich bin jetzt Clown? Oder hast du da eine Ausbildung gemacht, eine Schule besucht? Oder hast du das einfach durch Auftritte, dieses Standing selber aufgebaut? Wie hast du das gemacht?
Genau, wie wird man was, wie macht man was aus sich und was, wie macht man, dass man Auftritte kriegt und das ganze Zeug. Und ich weiß ja, da gibt es beim Wifi und überall gibt es ja Kurse, und ich kenne Freunde und Bekannte, die machen solche Kurse. Und es ist eigentlich für mich, ich muss es wirklich sagen, ein Wahnsinn, wie das betrieben wird. Mhm. Und vor allem dieses Aushängeschild Social Media. Und damals schon und heute auch, und ich kenne auch viele Clowns-Kollegen, die machen das auch so, die machen Werbung der halbe Tag und verschicken und versenden und machen Fotos auf jedem Auftritt, einen Film und ich weiß nicht was und immer Fotos. Ich mache das alles überhaupt gerne nicht. Mhm. Ich mache null davon.
Mhm.
Aber ich würde gern, ich habe mir schon überlegt, ich könnte so, wie sagt man da, Seminare oder Vorträge halten. Ich mache das anders. Deine Frage, wie wird man Clown?
Mhm.
Wie wird man... Man kann so erklären, allgemeiner sagen, wie wird man überhaupt irgendetwas? Wie wird man Installateur oder wie wird man Fotograf oder was auch immer? Oder Zeichner oder Maler, Künstler. Wie wird man? Man wird es nur, wenn man selber von dem begeistert ist und überzeugt ist, wenn man das in sich drin spürt. Das ist das Hauptding. Und es geht nur um das. Und dann muss man sich ganz im Klaren sein, ich will davon leben.
Mhm.
Das, so wird man es.
Okay, das heißt, du hast jetzt keine Seminare, Kurse oder irgendwas in die Richtung gemacht.
Okay, das ist die nächste Frage. Ja, ich habe das gemacht, weil der Clown hat mich restlos begeistert und ich habe keine Ahnung gehabt.
Mhm.
Und dann bin ich in eine Theaterschule gegangen.
Ja.
Und einfach nur zum Wissen, was verstehen die Menschen unter Theater? Aha, und dann schaue ich das an und dann denke ich mir, das ist ja das Einfachste überhaupt, da bin ich ja schon lang. Und dann bin ich in der Clownschule gegangen,
mhm,
zum Wissen, was verstand ich unter Clown sie.
Wo geht's zur Clownschule?
Ja, ich habe die damals da, ich hab in Konstanz gemacht. Tamala. Tamala heißt die.
Okay.
Mhm. Bin nächstest. Genau, ich war dann auch schon in Paris und in Florenz, mhm, bei guten Clowns und habe dort noch gelernt. Aber im Endeffekt nur deswegen, zum Wissen, was verstand ich unter Clown. Mhm. Und dann bin ich drauf gekommen. Das bin ich ja schon lang, das mache ich ja schon lang. Mhm. Das ist ja.
Mhm.
Also, ich habe nicht gerne so viel gelernt, nur das, dass ich eine Bestätigung gekriegt habe, dass es für mich einfacher ist, als wir. Ich habe das dann gerne gebraucht. Die wichtigste Schule, und das ist sie bis heute noch, das ist die Bühne selber. Immer wenn ich auf der Bühne bin und danach und währenddessen und davor, reflektiere ich und habe ein Bewusstsein dafür, ich lerne vom Publikum, von den Reaktionen und beobachte nie, wie ich bin und was ich tue, dass die Reaktion kommt oder dass die Reaktion nicht kommt. Weil der Clown, der schaut immer danach, dass die Leute lachen und dass sie staunen. Im Endeffekt, dass sie restlos begeistert sind, dass sie nur mal denken können. Es ist ja irgendwie eine Meditation. Wir müssen sie so intensiv fesseln für diese Stunde, wo wir spielen, dass sie nur mal zum Denken können. Dann kommen sie in eine Erholung hinein.
Gibt es so gewisse Hard Facts, wo man sagen kann, das muss ein Clown unbedingt können?
Ja, das. Er muss den Publikum fesseln.
Aber er muss nicht jonglieren können. Er muss nicht einen Handstand können. Also gibt's.
Na, das ist ja der Schmäh dran. Er muss nicht jonglieren können, er muss keinen Handstand können. Also gut, jetzt muss er nicht können, genau, bleiben wir mal bei dem. Aber er kann es probieren, dass er es kann. Und er muss es nicht können, weil er kann das Scheitern parodieren. Und er kann das so machen, dass die Leute lachen. Und das ist halt der nächste Punkt. Ein Clown im Endeffekt, sagen wir mal, es wäre gut. Ich sage nicht, dass es muss, weil ein Clown ist frei. Aber wäre gut, wenn er die Leute zum Lachen bringt. Das ist schon so ein Fakt, wo man sagt, okay, das verbindet die verbinden die Leute und das Publikum auch mit, oh ja, wir gehen zum Clown, weil da muss ich lachen, da geht es mir gut. Mhm. Wenn du jetzt zu einem Clown-Show gehst und du lachst nicht, dann war es kein Clown-Show, meiner Meinung nach. Dann war es was anderes. Aber es gibt so Clowns, weil ich bin ja eh offen dafür. Es gibt Clowns, die halt traurig sind oder melancholisch und ich weiß nicht was. Aber mein Anspruch und ich glaube, oh, aber wie gesagt, der Anspruch vom Publikum und auch vom Veranstalter im Endeffekt ist, dass das Publikum lacht.
Ist da das passiert, dass einmal bei dir niemand gelacht hat?
Ja, am Anfang war das natürlich schwierig. Es war am Anfang ganz komisch, weil ich wollte unbedingt Clown, Clown, Clown sein. Und alle Kinder haben gesagt, du bist ein Zauberer. Komm mal zu mir, Zauberer. Und ich habe nicht einmal Zaubertricks gemacht, aber irgendwie habe ich, glaube ich, die Ausstrahlung gehabt. Ich weiß es nicht. Mhm. Die Anfänge waren für mich extrem schwierig.
Hat dich das demotiviert oder?
Immer wieder, nicht ja. Nur das, alles Mögliche. Es ist am Anfang total schwierig für mich gewesen, diesen Kniff zum Husser haben. Also klar war ich demotiviert. Mhm. Ich habe auch Aufgier und ich wollte es auch nimmer. Ich habe es eigentlich nur deswegen gemacht, weil mir immer wieder Leute privat und Veranstalter angerufen haben und mich wollten. Aber ich habe dann auch noch gesagt, ich will eigentlich gerne und ich kann es nicht. Und sie haben gesagt, moll, wir haben die gesehen, es war super. Und die haben halt an mich gelobt. Und dann bin ich halt, und ich habe, es hat der Zeitpunkt dann gegeben, dann habe ich den Clown eigentlich losgelassen, aber ich bin trotzdem zu einer Veranstaltung gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich bin kein Clown, die wir nicht als Clown assoziiert. Ich habe auch nicht wirklich eine rote Nase angehört, weil mich die irgendwie gestört hat. Und in dem Moment, wo ich den Clown loslachen, haben sie vom Lali gesagt, du bist ein Clown. Denn das ist halt auch wieder sowas. Du willst was und willst was, du kriegst es nicht, es funktioniert nicht, du lässt es los, es ist dir wurscht und dann kommt die Entspannung rein und dann ist es vom gegangen. Und dann sind die Kinder gekommen, Clown, Clown. Und dann hat sich mein Herz neu aufgetan und dann war ich wieder neu motiviert und es sind halt wie so vieles Prozesse.
Erinnerst du dich noch an den allerersten Auftritt als Clown Pompo? Wo war das und wie hast du dich dort dabei gefühlt? Hast du Angst gehabt, Vorfreude, Unsicherheit?
Ja, ich glaube, der allererste Auftritt, ja, der war, glaube ich, im Gasthof Lamm, zu Prägerz. Und das war, glaube ich, im Kinderfasching, Nachmittag. Ja, das ist natürlich. Das ist eine Mischung, eine totale Mischung zwischen Angst und Freude und Nervosität und Unsicherheit und wie gesagt, Freude einfach. Aber ja, eiskalte Dusche. Also eiskalte Dusche, Wechselbäder. Aber es war super, es war auf jeden Fall super und die Kinder haben es geliebt, die Erwachsenen haben es geliebt, ihr habt es geliebt, aber es war anstrengend.
Was bringst du denn zu so einem Auftritt alles mit? Hast du schon so ein Köfferle dabei mit Accessoires?
Also jetzt zu einem Auftritt? Mhm. Ja, das kommt drauf an. Es gibt verschiedene Formen von Auftritten.
Okay.
Ich mache ja Shows, ich mache Walk-Acts oder ich mache Luftballon-Telebinder oder ich mache Riesenseifenblasen. Es kommt immer drauf an. Oder wenn ich jetzt in einer größeren Veranstaltung spiele, die was sagen, wir möchten gern zwei Clown-Shows zu einer halben Stunde und dazwischen der Walk-Acts, dass ich mit der Stelze laufe oder dass ich mit dem Seifenblasenfahrrad fahre, dann bringt man immer mehr mit. Mhm. Aber im Endeffekt Schminkkoffer, Kostüme, aber ein Kostüm, aber man hat immer Wechselkostüme dabei oder mehrere Varianten und der Clownkoffer, Musikanlage und das ganze Zeug halt dazu, ja. Aber ja, es ist schon ein Kombi voll.
Wie lange brauchst du denn, bis du verwandelst in Clown Pompo? Also was gehört da alles dazu? Einfach Anzüge und Schminke?
Naja, ja, aber ich meine, eineinhalb Stunden bevor der Auftritt anfängt, bin ich auf jeden Fall schon beim Veranstaltungsort. Weil der Clown Pompo ist das eine, aber davor ist der Techniker oder bin ich der Hausmeister. Da muss ich mal alles abklären, die Bühne anschauen, die Anlage, eventuell noch Licht. Wenn es draußen ist, wo, wie macht man es, wie tut man das Publikum anreihen.
Das machst du alles allein nicht?
Ja, mit dem Veranstalter halt selber oder mit demjenigen Mann, oder Frau, die halt da ist, mit Kontaktperson. Mhm. Im Endeffekt mache ich das alles alleine. Ja, ja, klar, weil ich weiß ja, wie ich es brauche, oder sagen wir mal so, wie ich es brauche, dass die Show funktioniert. Mhm. Weil es immer verschiedene Gegebenheiten sind. Wie gesagt, draußen drinnen, auf der Bühne oder nicht auf der Bühne und so weiter. oder in einem Turnsaal in der Schule. Und dann muss man schauen, halt den Platz an und spüre rein und was, wo, wie rockt es nicht. Und dann sage ich halt, wir müssen die Kinder so anreihen, da kommen die Matten, da kommen die Bank und lieber ein großer Halbkreis, wir haben 200 Kinder, ist was anderes wie 70 Kinder und so weiter. Und wenn einmal diese technischen Sachen alle gelöst sind, dann, und der Kopf auf der Bühne ist und die Anlage steht, dann geht es dann zum Kostüm und zum Schminke und zum Durchgehen, okay, was mache ich? Gut, immer drauf an, spiele ich irgendwo das erste Mal, spiele ich irgendwo in Deutschland, wo ich noch nie war, spiele ich jetzt zum siebten Mal im Spielboden, dann will ich was anderes, was Neues machen, wobei ich ja eh oft das Gleiche spiele und ich verpacke es ein bisschen anders und die Kinder, wer kommen neue Kinder, die Kinder sind letztes Jahr 3, heuer sind sie 4, sie sehen es wieder mit neuen Augen. Kinder, muss ich feststellen, lieben Wiederholungen. Mhm. Ich mag den oft mal was Neues probieren, aber sie werden wieder das Alte. Mhm. Sie lieben es irgendwie, das wissen wir ja eh. Das gleiche Büchlein vorlesen, das gleiche Büchlein vorlesen. Ja, da klauen sie die gleiche Nummer mal. Ich meine, für mich ist es immer wieder spannend, weil ich ja als Clown im Hier und Jetzt lebe und der Moment komplett auskostet. Und diese Verbindung zum Publikum und diese Energie spüre und wahrnehme und
also ist da auch nicht alles immer durchgetaktet, also manches passiert einfach auch spontan.
Ja, vieles passiert spontan. Es gibt es, dass es eine Struktur gibt, einen Rahmen gibt, aber dann gibt es auch, dass ich durchbrechen kann und dass ich ausbreche und weit weg davon gehe und dann wieder zurückgehe in dem Moment, wo kein anderer Impuls mehr da ist. Oder das hängt immer ab, wie das Publikum ist, was gibt das Publikum, was reizt mich dort, was für ein Impuls kommt hoch. Es ist viel Improvisation.
Lernt man irgendwann einmal aus? Also bist du irgendwann einmal an einem Punkt und sagst so, jetzt habe ich alles gesehen, was ein Clown machen kann? Oder gibt es immer wieder Neues, was du dir aneignen kannst?
Nein, du lernst nie aus, es gibt immer wieder was Neues. Mhm. Du machst einen Auftritt, du machst die Nummer und in dem Moment kommt eine neue Idee, kommt ein neuer Impuls, der zu dieser Nummer dazu passt.
Was sagst du eigentlich zu Leuten, die sagen, also Clown, das ist doch sicher kein richtiger Beruf. Wie gehst du mit so Leuten um?
Ja, das gibt es immer wieder. Das war am Anfang schon so, wo ich gesagt habe, ich will Clown werden. Und Alex, Erwachsenen und viele Kumpels gesehen, wenige haben gesagt, juhu, super, mach das und. Aber viele von diesen Erwachsenen, Elternteile von meinen Freunden und so, die dann da schon 55 oder 60 oder 50 waren, wo ich damals 27 war, viele haben gesagt, vergiss es. Vergiss, was ist denn das für eine Schnapsidee? Hör doch auf, Clown. Und auch heute so ist diese Meinung, Clown, ja, okay, wirst halt gerade irgendwo überlehrbar und. Aber viele wiederum, die mich sehen und die Show gesehen haben oder diese Walkings gesehen haben, die standen auch da und sind verwundert, was dort passiert. Und die Reaktionen vom Publikum und diese Energie, was da ist. Weil da habe ich ja ein ganz klares Ziel. Und die sind dann schon, die wissen dann schon, wow, okay, das hat Qualität und das ist eine totale Bereicherung. Und also die Wertschätzung ist dort schon groß. Aber was war deine Frage noch einmal?
Wie du mit deiner umgehst, die ist ja ganz, nicht, das ist doch kein richtiger Beruf. Also dieses Belächeln halt.
Ja, das kostet mir auch nur ein Lächeln. Heutzutage ist mir das egal. Es war mir auch damals immer schon egal. Weil es hat funktioniert. Ich bin da einfach radikal durchgegangen.
Und das war denn wirklich ein paar Jahre lang auch dein Hauptberuf? Oder hast du das?
Das ist seit 20 Jahren mein Hauptberuf.
Okay, du hast nichts anderes mehr gemacht. Mit dem hast du jetzt gut über Wasser heben können, super gelebt und warst voll happy.
Ich habe nicht über Wasser gelebt, ich bin gesurft. Ich surfe Wellen als Clown.
Super.
Und ich verdiene auch gut genug.
Ja.
Also so zum Sagen, meine Gagen sind nicht. Die haben schon einen gewissen Preis. Ich könnte mehr verlangen, aber irgendwo, ich will die Mitte so haben.
Ja.
Ich kann gut leben. Das passt wunderbar. Die Wertschätzung, die zeigt sich ja natürlich in der Gage und die ist schon da. Die ist im Vorarlberg auf jeden Fall da. Da gibt's ja auch, ich quasi auch einen Namen und da wird, wie gesagt, geschätzt und das wird zahlt und, ich habe da kein Problem. Es gibt Menschen, alte Kumpels zum Beispiel, die ich dann treffe. Und die denn, also es gibt nicht so viele, aber die denn echt das nicht als Arbeit sehen, sondern irgendwie als, keine Ahnung was, so, mach doch mal was Gescheites. Aber das ist, muss es leider so sagen, ohne dass ich es beurteilen will. Das ist ein Niveau, da dürfte die Frequenz dicke gehen nicht. Mhm, weil die haben dieses sozusagen die Kunstverständnis nicht. Mhm. Clownerie ist seit Hunderten von Jahren eine ganz klare, anerkannte Kunst. Und es gibt ganz viele, und das ist der Hauptteil, die sagen, wow, Clown, das muss man können. Mhm, und es gibt auch das klare, wissenschaftlich bewiesene, ein Clown, der verbrennt in einer Stunde, oder ein Entertainer, der verbrennt in einer Stunde so viele Kalorien wie ein Bauarbeiter den ganzen Tag.
Und man muss auch sagen, du bist ja anti-Social Media und hast du das einfach alles durch Mundpropaganda aufgebaut?
Nur, ich mache keine Fotos, ich mache keine Social Media, nichts interessiert mich, ich habe keine Zeit dafür. Mhm, also lieber hocke ich mich im Garten und lass dieser heiligen Amsel zu, wie sie singt. Mhm. Also wie jeder Anfang zum Fotos. Das, ich weiß schon, das mit den Fotos, das kann was Schönes sein und das ist auch poetisch und das macht man. Man könnte brutal viel Zeug machen als Clown sowieso und. Ich bin einfach medienfaul. Mhm. Ich muss es auch nicht, weil, okay, meine Absicht von meinem Herz und von meinem Kopf aus ist ganz, vom Werbeaspekt her, ist einfach die, ich übergibt es in die geistige Welt. Und wenn ihr das wähnt, dass ich Clown bin und mit dem die Menschen begeistert, dann gebe ich mir dafür her.
Du schickst es ins Universum und sagst, das schafft für mich und so, wie es kommt.
Wir machen das.
Kommt.
Mhm. Ja, und ich glaube daran. Also ich habe da nicht nur Vertrauen, ich habe da totales Urvertrauen und ich bin und wir ständig bestätigt davon. Die Fotos, es kommen ja auch Fotografen auf mich zu und wir machen Fotosessions. Das, aber ich verteile sie nicht. Ich bearbeite sie nicht. Ja, aber das können immer alle anderen machen. Egal, wo man mich fotografiert, alle Fotografen, ich habe null Interesse auf diese ganzen Rechte. Das sind Copyrights, das interessiert mich alles nicht. Ich sage, machen, tun, werden reich damit, machen, was da wollen. Das interessiert mich alles. Das ist, der Tag ist begrenzt. Das Leben ist auch begrenzt. Und das Leben ist so schön. Und es gibt so viele schöne Sachen zum Tun. Und diese vier Jahreszeiten, diese Natur, oder wenn man jenseits von Adelberg reisen geht, es gibt so viele schöne Sachen. Oder ich lese gerne, ich spiele gerne Instrumente. Ich werde auch eh nicht fertig am Tag mit meiner ganzen wunderbaren Sache. Was soll jetzt noch irgendwie noch mit Computer? Das ist eh nicht so mit ihm, mit Computer und das Ganze. Nein, ich tue das nicht.
Wir sind auch nicht mit dem aufgewachsen damals, ehrlich gesagt, oder? Heutzutage, die ganze Kindheit hat schon mit 4 ein Smartphone in der Hand im Kinderwagen, oder? Das war bei uns ganz weit weg. Aber ja, die Zeiten ändern sich. Wenn man jetzt noch einmal auf die Clownerie zurückkommt, es gibt ja viele Kinder, die dich feiern, die einen Spaß haben, aber es gibt auch Kinder, die Angst vor Clowns haben. Wie gehst du mit diesen Kindern um?
Es gibt Kinder, die Angst vor Clowns haben, aber das sind recht wenige, weil Clown ist ja nicht gleich Clown. Ich kriege auch die Komplimente, dass es Erwachsene kommen und sagen, ich habe bis jetzt Angst vor Clowns gehabt, ich denke mir spooky und ich weiß nicht was. Und sitze im Mix in der Hand, geht es ja ganz anders. Aber wie gehe ich damit um? Von deiner Frage her, wenn Kinder Angst haben. Aber selten haben sie Angst. Die sind meistens so ein bisschen kleiner. Ja, ich gebe dort leider ganz klare Fokus an. Ich unterbrich die Show, aber das ist ein Teil der Show, weil einer unserer Freunde jetzt einen Stress hat und weil er weint. Und dann bitte ich auch die Kinder, dass sie jetzt ruhig und achtsam sind und dann packe ich auch gleich einen Lutscher aus und gehe dann singend oder flötend oder tanzend auf das Kind zu. Schau mal, wie viel erlaubt die Nähe oder das Kind diese Nähe und gibt entweder dem Kind der Lutscher oder der Mama der Lutscher. Ein Lutscher ist ein großer Heiler. Also da hören sie den gleich mal auf zum Komisch, fangen denn eh alle an blecken, weil sie alle einen Lutscher wollen? Nee, tun sie eh nicht. Aber
dann ist ein Problem.
Genau. Wie gehe ich damit um? Ich gebe halt achtsam.
Also du gehst aktiv auf das Kind zu und tust es nicht eher ignorieren und denken, oh, lieber nicht zu viel, sondern es hilft.
Nein, ich gebe dem Raum. Aber weißt, mit denen, nicht aktiv, sondern schon aktiv, aber auch nicht aktiv, weil das könnte zu viel Druck machen auf das Kind. Ich gebe dem Raum, wo ich innen spüre, wie viel ist möglich oder notwendig. Aber es klappt so, 90% klappt es, dass es einen behutsamen Raum kriegt und ich den Lutscher übergebe. Also, ich ignoriere das nicht. Okay. Und ich will es auch nicht weghauen. Überhaupt nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Ab und zu blecke ich einfach mit. Wenn das Kind anfängt zu blecken, stand ich auf einmal auf der Bühne und blecke auch. Weil es mich traurig macht, dass es weint. Und dann ist das eh schon wieder Comic. Und oftmals sind die Kinder so irritiert, dass sie dann schauen und dass sie aufhören bläken.
Ja, klar.
Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber das Letzte, was ich tue, ist es ignorieren. Ja, das tue ich nicht. Das interessiert mich nicht. Nein.
Also du möchtest, dass alle glücklich von der Show weg rumgehen und sagen, hey, das war eigentlich ein schönes Erlebnis.
Man könnte es so sagen, aber auf der anderen Seite ist es einfach ein gefundenes Fressen, weil ich reagiere auf so gut wie alles, was in der Show ist oder was meine Show stört. Mir stört nichts meine Show, aber ich reagiere auf alles. Weil für mich ist nicht nur die Bühne, wo ich stand, für mich ist die Bühne so weit wie die Show. Und mir stand alle, das ganze Publikum steht alles auf meiner Bühne oder auf ihrer Bühne. Es ist unsere Bühne und wenn irgendwas passiert, dann greife ich das auf. Dann nehme ich das an und schaue, was passiert daraus. Weil mich interessieren die Geschichten, was daraus daraus entstehen können. Das hat ja was damit zu tun, dass ich oben hier und jetzt bin. Und nicht stur und starr eine Struktur durchziehe.
Gibt es so Requisiten in deiner Show, die du ganz heimlich gar nicht magst, aber die Kinder feiern? Gibt es ja was mit dem bist du gar nicht so wirklich konform. Sonst würdest du es nicht lernen können, oder? Vermutlich. Und nicht.
Es gibt nichts. Nichts, was ich anhabe, keine Schminke, was ich nicht mag, oder keine Utensilien. Es ist. Dann nehme ich es nicht. Es gibt nichts, für das ich mich in der Hinsicht verkaufe. Ich habe die komplette Freiheit, ich habe das komplette Vertrauen von meinen allen Veranstaltern. Der Clown, der weiß, was er tut, da, Zeitpunkt, da, bam, 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 du machst das. Und
Hat es einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist mein Beruf ein Geschenk und nicht einfach nur ein Job? Hat es da irgendwas gegeben, was die... Vor Anfang an direkt.
Nur. Es ist nur ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, wo ich in ganz, ganz großer Ehre entgegennehme. Und ich verneige mich davor. Ich verneige mich vor dieser Clown-Energie total. Und es ist eher so, dass ich immer noch, dass ich es gar nicht fassen kann, dass ich diesen, ich sage es jetzt mal so, heiligen Beruf ausüben darf. Weil er bringt was Heilendes mit sich für die ganze Gesellschaft. Und es ist nur ein Geschenk.
Aber selber hast du jetzt noch nie drüber nachgedacht, Kindern diesen Beruf näher zu bringen?
Ja, es ist so wie mit allem in diesem Beruf. Ich bin nur daheim und trainiere und übe. Aber das tue ich ja auch noch mal so. Aber ich kümmere mich nicht darum, wo das reingeht. Ich werde angerufen, ich werde angeschrieben, aber ich tue nichts forcieren. Ich überlasse das dem Lehrer. Die organisieren das, wo ich spielen soll. Und so ist es auch mit dem Moll. Ich bin Clownlehrer teilweise auf verschiedenen Theaterfestivals oder Clown-Coaching. Ich lade von Privatpersonen. Letztes Jahr habe ich für eine 70-jährige Frau die eine Clown-Nummer für den Senioren-Theaterfestival in Feldkirch gemacht hat. Da haben wir ein Jahr lang darauf vorbereitet. Und ich habe Regie geführt. Es war ein super Erfolg, war eine wunderschöne Arbeit. Das liegt mir voll zum Clowns, zum Coachen und um die Nummern ausarbeiten. Oder ich mache Zirkusprojekte, zurzeit weniger, früher habe ich mehr gemacht, für Familienverband oder für Volksschulen, wo es nicht nur um Clownerie geht, da geht es um Zirkusprojekte, alles rundherum, weil ich noch mehr mache wie nur Clown. Also mehr verschiedene Sachen, so quasi, was im Zirkus so angeboten werden. Also klar, wenn das gefragt ist, ich werde sogar teilweise, früher war das noch mehr, ich spiele oft Kindergeburtstagen zum Beispiel als Clown. Es gibt Familien, die wählen mich, dass man Clownschule macht, eine Stunde lang, oder Akrobatik, die Kinder lernen im Garten mit dem Clownpompo. Und dann ist das so, dass man das eine Stunde, dann kommt, also dann ist der Kindergeburtstag, dann sind da die ganzen Freunde, die kommen, das sind dann 9 oder 10 oder 15 Kinder. Und dann tun wir eine Stunde lang Akrobatik studieren und danach gibt es 7 Minuten Show, wo dann die ganzen Eltern kommen, um die Kinder wieder abholen und dann haben wir das schon mit Musik gearbeitet und dann bam, gibt es 7-8 Minuten Show und alle schauen zu, alle sind begeistert, alle waren in Bewegung. Wie gesagt, das gibt es schon, aber das gibt es, weil es die Welt will, aber ich tue nichts.
Also du schreibst jetzt nicht aus, Clown Pompo bietet jetzt fürs nächste halbe Jahr
Dinger. Nein, ich mache keine Werbung. Meine Absicht ist nur gut zum See, in dem, was ich mache.
Ja.
Und wenn ich die Anfragen kriege, dann setze ich mich damit auseinander. Aber dort mache ich nur Impulsarbeit aus Inspiration. ich weiß, um was es geht auf der Bühne. Ich bin ein extremer Kritiker. Mir selber gegenüber und jedem anderen, der auf die
was
Bühne
steht. Was es nicht leichter macht, gell? Das ist schon so ein bisschen, steht einem, so dieser Perfektionismus steht einem schon manchmal ein bisschen im Weg.
Ich sage ja nicht unbedingt Perfektionismus, weil der Clown, das ist natürlich, das ist ja paradox. Also der Perfektionismus ist ja auch in diesem Nicht-Perfektionismus. Aber es geht um eine gewisse Form von Grazie, von einem Kniff, den man hat. Und den haben viele Menschen.
Wer ist denn dein ganz persönlicher Kritiker? Also wenn du eine Nummer daheim, du hast ja vorhin gesagt, du übst viel daheim und du machst. Und wem zeigst du deine Nummern, die denn bewertet? Oder wen holst du da zu Rate und sagst, schau mal, ob das jetzt so cool ist oder machst du das gar nicht?
Nee, gerne nicht so, aber ich hole meinen Sohn her auf jeden Fall. Der ist 17, der ist wie Nummer so in der Pubertät, aber schon. Wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis und eine gute Verbindung und er ist radikal. Er sieht mir gleich, vergiss es, was für ein Scheiß ist denn das? Er kennt da gar nichts. Aber das heißt dann auch nichts, weil er ja eh in seiner eigenen Welt lebt und weil er den Papa in gewisser Hinsicht auch verneinen muss. Aber ich weiß, wenn ich dann einen Trick übe und die sagen ihm und er lacht spontan und um das geht's, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, der sitzt und der sitzt auch fürs Publikum. Mhm. Meiner Freundin sage ich es ein bisschen, meinem Sohn sage ich es ein bisschen, aber es ist, ich sage so gern jemanden, weil mir geht es um das, wie reagiert das Publikum.
Also das manche Dinge sind einfach spontan und du lässt es auf die Zukunft, auf die Gefahr hin. Es könnte vielleicht...
Also auf jeden Fall.
Stefan, jetzt stelle ich dir eine Frage, die mich selber da schon beschäftigt hat. Vielleicht kannst du eine Antwort drauf geben. Wieso lachen wir oft, wenn wir eigentlich weinen sollten und umgekehrt?
Was ist das für ein Moment, wo man lachen, anstatt man weinen? Okay, überhaupt, ich habe jetzt langsam, aber gib mir mal einen Moment, wo das da ist.
Ich habe im Radio tatsächlich vor ein paar Jahren einen Moment gehabt. Da ist es mir total schlecht gegangen wegen einer Situation. Ich glaube sogar, es war wegen Liebeskummer. Und ich habe im Radio aber dann so einen Lachflash gekriegt, dass ich mich nicht mehr eingekriegt habe. Was ist aber noch überhaupt nicht danach, ist die Maske zusammengefallen, danach, wo die Sendung vorbei war, ist alles aus mir raus. Aber während der Sendung so ist es komplett gekippt in einen Lachflash.
Genau, du hast es eh schon erwähnt. Die Maske ist dort dann gefallen. Es ist halt eine Maske, die wir aufsetzen. Es ist halt vielleicht in dem Moment gerade nicht möglich oder es ist einem unangenehm oder die Verdrängungsmechanismen sind so stark, dass es besser ist, dass man lacht drüber, anstatt man in die Tiefe geht von einem Trauer oder von einer Berührung, von einem sehr unangenehmen Gefühl und dann kompensiert man das mit Lachen. Mhm. Wenn man es anschaut, Lachen hat ja fast die gleiche Atembewegung wie Weinen. Mhm. Das ist ja so ähnlich an und für sich. Man hechelt in die Luft rein und raus und so. Also, aber es ist wahrscheinlich das, Menschen haben schon, muss man schon sagen, auch Angst vor Gefühlen. Und es ist nicht anerkannt in dieser Gesellschaft, Schwäche zum Zeugen. Mhm. Frauen haben es dort eh noch ein bisschen leichter wie wir Männer. Wir Männer haben noch teilweise einen größeren Panzer, wo man dann nicht einmal, es gibt viele Männer, die können nicht weinen oder ganz schwierig weinen und geschweige denn in der Öffentlichkeit. Und.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Das letzte Mal, wo ich geweint habe, ich glaube, letzte Woche habe ich glaube, geweint. Letzte Woche geweint.
Auf der Bühne oder privat für dich?
Nein, da habe ich dir schon erzählt. Ich war in London, ich war in einer Schule, in einer spirituellen Schule. Und dann hat es zwei Vormittage gegeben, wo wir Healing gekriegt haben, Trance-Healing. Das sind Menschen, die öffnen ihren Kanal für die kosmische Heilung-Energie. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mich berühren darf. Das war eine ältere Frau, ich bin da angeguckt. Und sie ist von hinten mit ihrer Hand auf mein, ganz sanft auf meine Schulter gekommen. Und dann habe ich eine Berührung mit einer Energie gehabt, wo in mir eine ganz eine wohlige Sehnsucht ausgelöst hat. Wo ganz tief in meinem Herzen hat sich gesehnt nach diesem Gefühl. Das ist so eine Geborgenheit gewesen, so eine sanfte Liebe. Das hat mich zum Blecken gebracht. Total fein. Das war eine Mischung zwischen Trauer und Freude und als ob man irgendwie heimkommt.
Okay.
Das war ganz, ganz überraschend. Das war so fein und doch so intensiv.
Ja.
Das war jetzt zum Beispiel letztes.
Okay, also auch ein Clown kann Tränen verdrücken.
Was heißt verdrücken?
Wie sagt man? Auch ein Clown kann Tränen vergießen, so jetzt.
Na, der Clown muss Tränen vergießen. Ja. Bestenfalls auf der Bühne. Auf der Bühne ist mir das, glaube ich, noch nie wirklich passiert. Das ist eine große Kunstform, das zum Künder. Oder es berührt ihn so sehr. Der Clown steht für die Gefühle. Total.
Was denkst du, sieht eigentlich ein Kind in dir als Clown, was wir Erwachsene längst verlernt haben?
Jetzt muss ich mich nochmal fragen.
Was denkst du, sieht ein Kind in dir als Clown?
Wenn was sieht ein Kind?
Was sieht ein Kind in dir?
Achso, ja.
Was wir Erwachsene vielleicht schon lange verlernt haben.
Dass alles ein Wunder ist. Alles. Jeder einzelne Atemzug ist ein reinstes Wunder. Alles. Schau mal deine Hände an. Jetzt sind wir aber noch nicht beim Schmetterling oder bei einer Blume, die riecht. Oder, aber ich meine, wenn der Mensch drauf kommt, dass alles ein Wunder ist und er sich dafür öffnet, dann ist alles ein Wunder. Und dann bist du ein Wunder. Und deine Augenfarbe, dass das auch so funktioniert, dass wir reden können. Jetzt sind wir aber noch nicht bei dem, dass wir uns umarmen und küssen miteinander. Weil was passiert denn da mit unseren Gefühlen? Oder bei der Sexualität? Oder bei einer Geburt? Nein, das können wir alles ganz niedrig abbrechen. Einfach nur Augen aufmachen. Es ist alles ein Wunder. Der Wind, der weht. Von wo kommt denn der Wind? Das müssen wir auch gerne verstehen. Wir müssen das Hirn ausschalten, das Herz aufmachen und Anerkennung. Es ist alles ein Wunder. Und ein Kind läuft so durch die Welt.
Und was denkst du, was haben Clowns, was Ärzte, Lehrer, Politiker oder so nicht haben?
Clowns haben keine Medikamente. Aber Clowns, ja, sagt man irgendwie so ein Sprichwort nicht. Aber gut, was Clowns haben, was die. Weißt, der Clown hat ja einen Humor, aber der hat ja einen versteckten Humor in einer gewissen Hinsicht. Der kommt ja auf die Bühne und hat Probleme. Der hat ja Themen, der hat ja Herausforderungen. Deswegen lachen wir ja. Also der Clown, was der hat, was die anderen. Was hast du gesagt? Ärzte und Politiker?
Ärzte, Politiker, Lehrer vielleicht.
Du. Ja, genau. Ganz einfach. Der Clown lässt die Hosen runter. Das tut er. Der zeigt sich. Der zeigt sich nackt. Auch wenn er alles anhat. Aber er entblößt sein Inneres und seine Gefühle. Er entblößt seine Entrüstetheit. Er entblößt seinen Kummer. Er entblößt seine. Er ist direkt, er ist provokant, er ist poetisch. Er lässt einfach die Hose ab. Für die Gefühle und für alles. Und das ist oft so, habe ich das Gefühl, bei einem Arzt oder bei einem Politiker, dass die kaschieren und dass sie sich in ein gutes Licht rücken. Der Clown rückt sich extra in kein gutes Licht. Und damit rückt er sich in ein gutes Licht. Der Clown ist paradox und das spielt er und das zeigt er. So, die Welt ist paradox. Und der Clown entschleiert. Ein guter Arzt sollte es ja eigentlich auch tun. Und tut er ja auch. Irgendwann muss er es ja auch tun. Aber ich bin kein Freund von diesen ganzen Medizinwahn. Überhaupt kein Freund. Ich kriege da so viele Informationen, dass das nicht gut ist für uns. Aber der Mensch ist in dieser Entwicklung und er weiß es nicht besser und er nimmt es und macht es. Ist alles vergänglich.
Ist Clown eigentlich das wirklich, was du für den Rest deines Lebens machen willst? Du bist jetzt 52 oder hast du noch andere Pläne mit deinem Leben?
Nein, ich habe auf jeden Fall andere Pläne, aber Clown, wie schon gesagt, der Clown ist mir eine große Ehre und solange ich ihn spielen soll und solange das Lerber das will und solange man mich anruft und bucht, mache ich das. Und das mache ich wahrscheinlich noch bis ich 80, 90, 100 oder keine Ahnung, wie alt wir. Insofern, Setting passt. Aber wenn es die Nummer ist, dann ist es Nummer. Das lasse ich, wie es ich öffne. Ich bin offen dafür. Aber es gibt schon andere Pläne. Ja.
Okay. Erkennen die Kinder auch, wenn du ohne Make-up auf der Straße bist?
Ja, sicher.
So?
Ich spiele ja ab und zu sogar ohne. Früher habe ich viel facettenreicher gespielt. Ich habe früher ohne Nase gespielt, ich habe früher ohne Schminke gespielt, ich habe früher mit Bart gespielt, ich habe alles schon durchgemacht. Zurzeit schminke ich mich, aber ich schminke mich eh nicht mehr dezent und habe die rote Nase, weil das irgendwie, die gefällt mir recht gut, die, was ich da jetzt habe. Und ich füge es in ein Spiel mit ein und es ist ein Bestandteil davon. Sehr viele Kinder kennen mich auf der Straße. Es ist sogar ab und zu, wenn ich auf einer Fähre bin nach Korsika, dass auf einmal eine Familie von mir steht, eine Schweizer Familie oder was weiß ich für eine Familie. Der Clown-Pompo.
Was sagst denn du jetzt zu Kindern, die jetzt vielleicht auch zulosend, die selbst später mal Clown werden möchten? Was gibst du einer da mit an die Hand?
Die gibt's. Die gibt's. Ja, was gebe ich einer an die Hand? Das kommt darauf an, ob sie was an die Hand kriegen wollen. Wenn sie das fragen, ja, dann wunderbar, ja, alles Gute, gang dein Werk und wenn das dein Werk ist, dann wird es dein Werk sie. Also ich ermuntere sie auf jeden Fall dort an, dass sie es tun sollen, wenn es das ist. Aber was eh, Kinder, das kann ja heute mal so, manchmal so. Das ist auch, oder nicht nur Kinder, der Mensch auch.
Ja, ich muss sagen, wir haben uns ja auch relativ früh, also mit 14 haben wir ja schon wissen müssen, in welche Richtung wir uns beruflich weiterentwickeln. Niemals hätte ich damals gedacht, dass ich irgendwann beim Radio stand. Also das sind Welten, was von 14 bis dann oft Mitte 20, Anfang 30 passiert, oder? Das,
erbar.
Ja.
Aber ich ermuntere sie, dass sie den Werk aushöhlen und dass es ein schöner Beruf ist und ja, klar. Aber es gibt welche, die sind hartnäckig. Es gibt jetzt einer, der ist jetzt mittlerweile schon, der will das schon seit ein paar Jahren und der spielt da sogar ab und zu mit bei mir bei der Show. Dann baue ich den spontan ein, der bereitet sich auch vor. Und der hat auch eine gute Clown-Energie und der ist jetzt, glaube ich, schon 13, in der Pubertät und will es immer noch.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich immer, wie du siehst, kommt noch viel dazwischen.
Was war das schönste Kompliment, was nach einem Auftritt für dich von einem Kind gekriegt hast?
Also das Schönste ist immer schwierig. Es gibt
umarmen die Kinder denn noch? Und so?
Ja, es gibt viele schöne Komplimente. Ja, ja. Also schau mal, das Schönste an sich ist das, wenn die Kinder kommen und sie strahlen und sie müssen eigentlich gar nichts mehr sagen. Mhm. Und sie werden mich umarmen und sie sagen, dass ich der lustigste oder so ein es geht mir auch gerne darum, dass ich der lustigste und beste Clown bin, überhaupt nicht. Für mich ist es wichtig, dass es in dem Moment lustig ist und toll ist.
Ja.
Und das Schönste ist halt das, wenn ich diese Anerkennung oder diese klare, direkte Direktheit von den Kindern kriege, dass es lustig und toll und schön war.
Ja.
Und na klar, die schönste Sache sind natürlich, es gibt Kinder, die kommen und umarmen und sagen, ich liebe die Clown-Bonbon, ich mag nicht weg von dir. Klar, das ist dann das, wo ich sage, okay, ich habe das erreicht. Die Verbindung ist so intensiv, dass sich die Kinder daheim fühlen und wohlfühlen. Und dann kriegen die auch von mir, klar, eine Umarmung und ein Gerührtsein.
Ja.
Und das kriegen sie auch zurück. Das ist ja dann nur für Minuten, wenn überhaupt.
Mhm.
Aber die Erinnerung blieb.
Mhm.
Weil das Schönste ist natürlich auch das, in gewisser Hinsicht, wenn diese Eltern dann immer wieder kommen und sagen, ja, und daheim, schon seit Jahren, spielen sie Klompom. Es fällt dann alles ab, sie jucken auf dem Bett, jedes Mal, bevor sie schlafen gehen, sie jucken auf dem Bett umeinander, sie fallen vom Bett ab. Sie machen das halt alles nach. Und das ist das Wertvolle, was das Heilende. Sie dürfen, und sie parodieren das dann auch, sie dürfen Fehler auch
machen.
Weil im Grunde genommen ist diese Welt mit diesem Perfektionsdrang, es ist ja Wahnsinn.
Okay.
Und wenn ich da ein Ventil bin und eine Öffnung bin, als, sagen wir mal, als erwachsener Mensch, als autoritärer, als solcher, wie er ja erscheint in dieser Kinderwelt, und endlich mal etwas anderes, das Kind sieht, wir müssen perfekt und wir müssen richtig sein und so sein und die alte Schule ist ja noch schwärzer und strenger und ich bricht das ja alles. Also, denn ist das ja, so viel Sinn, dass es wirklich Sinn gemacht hat für das, was ich mache. Und das tut es bei jedem Clown, im Grunde genommen, der auf der Bühne steht, tut es das.
Super, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Clownerie geredet. Und jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Schwenk in die 80er und 90er machen. Und dort hat mich wahnsinnig interessieren, was war denn dies allererste Faschingskostüm früher als Kind? Also was hast du denn da gern verkleidet?
Boah, es gibt ja noch Fotos irgendwie. Ich glaube, es war eher ein Clown und ein Scheich.
Ach so.
Ein Scheich war es noch. Und dann Clown. Also es gibt es, genau, diese Faschingsumzüge. Das hat man bei mir daheim auch gemacht. Wobei ich echt nicht aus einer konventionellen Familie gekommen bin. Also viele solche Sachen habe ich nicht erlebt. Aber ja, Clown und Scheich war ich.
Und hat sich den Clown-Look damals, späte 90er bis heute, sehr verändert? Also wie war den Clown-Look damals, wie ist er heute?
Naja, das war ja, ich sage jetzt mal, 70er Jahre. Ich bin 72 auf die Welt gekommen, wo ich Clown als Kind war. Mhm. Aber das war ja anders. Das hat sich natürlich verändert als Kind. Das ist halt, dann macht man einfach so Clown. Aber ich bin ja mehr so ein Clown, der sich eher an die Stummfilme zieht, mehr Dick und Doof und Charlie Chaplin-mäßig. Also nicht dieses übertriebene, bunte Zirkus und das Gesicht irgendwie zugekleistert mit Make-up. Nein, mehr dezent und mehr so dieses alte, oldschool, diese Hosen und das.
Also den Stil hast du quasi im Laufe der letzten 20 Jahre nicht wirklich verändert?
Nein, nicht wirklich. Ich wollte immer einen Comedy-Charakter-Clown sein. viel mehr mit dem Spiel und mit der Mimik machen, wie mit bunten Schrill. Nee, der Stil hat sich natürlich irgendwo verfeinert, aber immer schon in die Richtung von Stummfilm zieht. Mhm.
Wie sehr hat sich in deiner Augen das Bild vom Clowno verändert? Also vom Kinderheld zum Gruselfilm oft. Also jetzt momentan gibt es ja auch, oder es hat in den letzten Jahren immer mehr Clowns in Gruselfilmen auch gern. Nervt die das, dass der Clowno mit sowas Negativem assoziiert wird?
Na, das nervt mich überhaupt nicht. Das war in den 80er schon so, es hat dort schon ESG. Du, das, na, das nervt mich nicht. Das ist doch, das sind Wellen. Das, da hat man mich eh eingeladen, da, in den Antenne da, wo diese, die Killer-Clowns waren.
Ja, ja, ja.
Und dann haben sie vor 7, 8 Jahren oder so, und dann haben sie mich auch gefragt. Zum Beispiel haben sie gefragt, ja, was sollen wir denn tun, wenn man auf der Straße so einen Killer-Clown trifft und sieht, wie sollen wir denn reagieren? Dann ist mir spontan eingefallen, ja, auslachen. Lachen, weil ein Clown lacht man ja. Ja. Einfach auslachen, was soll denn das? Halt, nee, das nervt mich überhaupt nicht. Das ist alles. Schau mal, was mir da spontan einfällt, der Clown ist so alt und mit der sich ja mit dem Gaukler oder mit den Schamanen auch irgendwo die Hand gibt, ist so alt in unserer Kultur, der überdauert diese kleinen lächerlichen Wellen von Killer-Clown.
Okay, also stört die jetzt nicht, oder? Das geht einfach lustiger, es geht ein Horrorclown und gut ist leben und leben lassen.
Ja, aber der ist nicht so kraftvoll, dass der überleben kann.
Ja.
Das ist ja gerne immer da. Mhm. Und das hat auch meinem Geschäft in der Hinsicht überhaupt nicht geschadet. Null.
Hast du früher als Kind irgendwas im Fernsehen angeschaut, was sowas wie dein erster Clown war? Oder hat es da irgendeinen Helden gegeben, zu dem du...
Ja, natürlich. Mein Oberheld war Herman Munster.
Ja.
Ich habe die Monsters geliebt in den 80er Jahren. Und der Herman, der war der Beste für mich. Und ich habe diese Serie geliebt. Die habe ich dann auf VHS aufgenommen, weil ich die durch und durch angeschaut habe. Und es gibt eine Serie davor, wo der Herman auf die Bühne kommt.
Ja.
Weil er eigentlich sein Kind, der, ich weiß gar nicht, wer Kass hat, der Kleine, der hat ja für die Schule was sagen müssen. Und irgendwie war er verhindert und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat halt irgendwie so erzählt, mein Sohn kommt gleich und er muss nur die Zeit überbrücken. Und er hat dann so viel Gefallen auf der Bühne gefunden und hat dann die ganze Show gerockt und der wollte gerne mal von der Bühne aber. Und das sind so Momente, als wie der das gespielt hat und diese Grazie und diese Schauspiel, das Können, ja. Und das ist, schau mal, Herman Munster, alle Beteiligten, die ganze Serie, das ist für mich reinste Clownerie. Das ist der Stil, das ist dieses Abstrakte, dieses Skurrile und dieser Humor, ja, das war sehr prägend.
Gibt es denn eigentlich auch Dinge, die ein Clown früher dürfen hat, die man jetzt nicht mehr machen kann, sollte? Oder?
Naja, Corona hat einiges mit sich gebracht. Es gibt dieses, dass man... Es gibt halt so eine Nummer, wo ich so mit dem Mund Wasser sprütze und das Publikum dann, ein Publikumsgast macht das dann auch und auf Serner spritze das Wasser mit dem Mund in sein Gesicht rein. Und dann fordere ich einen auf, zum Duell machen, dass er mich anspritzt. Und viele sind ja so gehemmt, dass sie das nicht tun können. Dann spritze ich aber noch einmal ins Gesicht, als Provokation. Und dann spritzt er zurück und dann spritzt mir das gegen. Corona hat es extrem gehemmt. Diese Nummer mache ich, die Corona-Nummer. Jetzt langsam ist es sehr abgeflacht.
Ja.
Aber mit diesem Virus-Wahn ist das natürlich der Nummer gegangen.
Mhm.
Aber ansonsten, natürlich, die Dinge verändern sich. Und früher war ja viel, also jetzt ist ja vieles kriminell, was früher nicht kriminell war. Aber es fällt mir jetzt spontan nicht so ganz ein, weil, na.
Also gibt es jetzt keine Nummer oder irgendwas, wo du sagst, okay, früher hat ein Clown dürfen, keine Ahnung, Popo klatschen gern, heute geht das nicht mehr. Zum Beispiel. Aber sowas macht man ja eigentlich.
Nein, Popo klatschen mache ich jetzt nicht, nein. Nein, es hat halt noch das, erkläre ich mal, so, das mit dem Killer-Clown, es gibt halt so ein Beil, wo so ausgeschnitten ist, dass genau mein Kopf reinpasst. Und ab und zu nehme ich das halt, schon mit dem Kopf halt in den Kopf rein und dann komme ich auf, dann ist der Hut weg und ist dieses Beil in meinem Kopf drin. Das hat auch noch mal so ein bisschen mit dem Killer-Clown, habe ich das dann auch ein bisschen aufgehört, aber jetzt habe ich es eh wieder angefangen. Aber bei ganz kleinen Kindern tue ich es nicht, weil das auch so einen Schock mit sich bringt. Ich meine, ich löse das dann wieder auf, immer. Aber nahe fällt mir jetzt nicht gerade was als solches. Die Clowns an sich, ich weiß noch, vor 200 Jahren hat es das mehr gegeben, dass sie mehr Gewalt angewendet haben auf der Bühne. Sie haben da wirklich sich gar gefeigt.
Oha.
Ja, das war lustig. Das war lustig, wenn der Zirkusdirektor, der Clown, und wie hat der eine Clown gekostet, der Pierrot in Frankreich, ist eigentlich so zu seiner Rolle gekommen. Der war in einem Theaterensemble, das war im 18. Jahrhundert, ist ein sehr berühmter, wunderbarer Pantomimen-Clown gewesen. Und er hat eigentlich, das wird halt immer assoziiert mit dem Clown, dieses ein Nichtsnutz. Der hat ja gar nichts, dem hat man für nichts brauchen können auf der Bühne. Der war aber dabei, weil der halt auch der Handlanger war.
Ja.
Und hat halt die Bühne und der Vorhang auf und zu gemacht und die Bühne aufgebaut und hat halt das so arrangiert und immer die helfende Hand gesehen. Aber der war im Grunde genommen zu nichts fähig. Und der hat dann einmal von dem Chef ein paar Watschen gekriegt auf der Bühne, weil er einen Scheiß gebaut hat. Und dann haben die Leute gelacht.
Wir haben da bei Bud und Spencer gelacht, wenn die sich verklopft haben. Also
genau, das sind ja auch zwei Clowns, so zum Sagen. Aber ich meine ja nur.
Ja.
Das war noch dabei. Und dann ist dieser Chef wach geworden, weil er vor allem das Publikum so reagiert hat. Und dann haben sie daraus eine Nummer gemacht. Ja. Und der hat wirklich Schläge gekriegt auf der Bühne. Und der hat sich dafür hergier. Und hat das ist eine wunderbare Geschichte gewesen, weil der hat nachher immer. Und dann ist der drauf gekommen, der hat dann die Schattenseite von der Gesellschaft. Und das Leiden. Und dieses nichts zum Essen haben und dass ich nichts habe und dass ich kein Home habe oder kein Haus habe, der hat es gespielt auf der Bühne. Dass er keine Klamotten hat und dass er. Und das hat er verpackt in Geschichten. Und damit hat sich das Publikum identifiziert, damit hat sich das Publikum gesehen gefühlt, damit hat das Publikum vom eigenen Leid abgelenkt und sie haben darüber lachen können auf einmal. Dass es ihm so schlecht geht. Ja. Die haben lachen können dadurch über ihre eigene Misere. Und dort fängt es ja an zum interessant werden. Aber in dieser Härte, wie der Pierrot das gemacht hat, wird es jetzt, glaube ich, nur mal ganz gemacht. Aber es gibt immer wieder irgendwo irgendwelche Ecken auf dieser Welt. Wir sind ja in Europa. Okay, schau mal, wir sind im Vorarlberg. Das ist ein steriles Land. Das läuft da schon. Ich fahre eine Tagesroute mit meinem Auto und bin in der Türkei oder bin fast in Marokko. Da läuft alles ganz anders. Also, und andere Teile der Welt ticken nochmal anders, sprich, sind eigentlich viel freier wie wir da. Wir sind frei, wir sind überhaupt nicht frei. Wir sind extrem mediengelenkt. Schau mal, was der Didi Haller vorhin jetzt macht. Das ist doch, ich finde es wunderbar, was der macht. Der letzte Sketch mit, keine Ahnung, Zigeunerschnitzel und Negerkuss. Das darf ich nicht einmal sagen jetzt in deiner Radiosendung. Aber er hat lernt an die alte Zeit an.
Ja.
Aber das sind wieder eigene Diskussionen.
Die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube, da könnte man eine eigene Folge noch machen, das stimmt. Aber ja, früher hat man halt auch, wenn ich überlege, bin nach Kroatien gefahren mit meinen Eltern, ich war die ganze Zeit nicht angeschnallt, hinter geschlafen auf der Rückbank, meine Mutter hat geraucht im Auto. Weil das war alles normal damals, oder? Oder wenn ich überlege in der Schule, unser Deutschlehrer, der hat so einen fetten Schlüsselbund gehabt, da waren zig Schlüssel drauf und wenn einer nicht aufpasst hat, zack, hat er dann Schlüsselpunkt am Schädel geht. Mach das heute mal, oder? Halt, ich sage nicht, dass das alles gut war früher, oder? Aber es war, die Hemmschwelle war halt einfach anders.
Genau, es war direkter, es war ausgeklappter. Ja. Wir waren freier.
Ja.
Wir sind kontrollierter jetzt, wir sind gehemmter, im Endeffekt fast schon neurotischer. Und daraus entstanden auch mehr Krankheiten.
Ja, wenn man sich unterdrückt, meinst du, oder wie?
Ja, wenn man neurotisch ist, ich bin nur natürlich. Ich muss mich an einer Norm anpassen und weiß gar nicht wie und ich verstelle mich und bin gerne nur mich. Das ist ja, wir sind ja in einem höchstgradigen Entwicklungsland da. Was die Gefühle und was die Authentizität des eigenen Ichs betrifft.
Wir versuchen jetzt ganz kurz noch einmal, bevor das jetzt abdriftet, wir versuchen jetzt ganz kurz aus dir der Clown Pompo nochmal herzuholen.
Ja, der ist immer da.
Der ist immer da. Und zwar habe ich da jetzt drei Kinderfragen und ich möchte, dass du die aus der Sicht vom Clown Pompo beantwortest. Okay? Bist ready? Dann kommt die Frage Nummer 1.
Hi Pompo, wo schlaft ein Clown eigentlich?
Oh, Clowns lieben es in der Hängematte zum Schlafen. Oder in der Blumenwiese. Oder am See, im Sand, am Tag und in der Nacht, am Lagerfeuer schlafen sie gern. Aber sie schlafen auch wunderbar gern einfach nur im Bettle. Aber sie schlafen auch am Boden auf dem Schafferl. Letztes Mal habe ich es probiert, im Handstand zum Schlafen.
Wow.
Es hat funktioniert.
Nicht schlecht. Okay, nächste Frage.
Was mich interessiert ist, wie groß denn eigentlich deine Schuhe sind? Die schauen riesig aus.
Die sind wunderbar riesig, weil das sind Allzweckschuhe. Mit denen kann ich Wasserski fahren, mit denen kann ich Skifahren grundsätzlich. Und ja, die sind in der sumpfigen Wiese auch nicht ich, weil sie so groß sind. Ich glaube, es ist Schuhgröße 97.
Okay, und Frage Nummer 3.
Wie oft verlierst du eigentlich deine Nase am Tag?
Oh, die Nase verliere ich nicht so oft wie mein Kopf. Und da bin ich froh, weil in dem Moment, wo ich meinen Kopf verloren habe, habe ich mein Herz gefunden.
Stefan, wir nähern uns dem Finale von unserem Talk da. Und ich überlege mir ja für jeden meiner Gäste, was könnte ich denn mit einer lustigen Spieler? Was für ein Quiz könnte ich machen? Was passt denn gerade zu meinem Gast? Und da du ja als Clown Pompo bekannt bist, haben wir gedacht, Clowns, die Leute lachen. Also teste ich jetzt einmal mit dir, welche bekannte Lacher aus den 80ern und 90ern aus verschiedenen Serien erkennst du auf Anhieb. Okay?
Okay.
Wir probieren es einmal. Also du kriegst jetzt einen Lacher von einer Figur, von einer Serie und ich bin gespannt, ob du sie erkennst. Okay?
Aha.
Gut. Wer hat so gelacht?
Ei. Jetzt kommt mir schon bekannt vor. Es muss irgendwie ein Comic sein, ein Zeichentrick, glaube ich.
Ja, seht ihr die Sesamstraße was?
Oh ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich liebe die Sesamstraße.
Wer könnte das aus der Sesamstraße sein?
Ja, das war der Bird, glaube ich.
Nein, das war der Ernie.
War es der Ernie? Ja, ich habe sie geliebt. Das war auf jeden Fall, ja, okay.
Also die haben wir global ja auch geschaut, oder? Mhm. Also das war der Ernie von der Sesamstraße. Dann machen wir weiter mit Nummer 2.
Ja!
Wer war das?
Also es war, glaube ich, ein Film, oder? Oder ist es eine Serie?
Es war auch eine Serie. Mhm.
Oi.
Und das ist kein Mensch und kein Tier. Es ist so eine Mischung aus irgendwas.
Eine Serie?
Ja, aber die Person, die da lacht, ist kein Mensch und kein Tier.
Ja, genau. Oh, ich glaube, der Clown scheitert. Er darf scheitern.
Das ist der Alf, den kennst du aber.
Oh ja, genau. Aber den habe ich nicht so viel angeschaut.
Hast du das so gerne mögen?
Aber jetzt, wo du es siehst, ist es ganz klar.
Ja, das war...
Oh, den hätte ich nicht erraten. Aber der Alf war schon auch cool.
Ja, er hat einfach schräg ausgeschaut. Und ich bin als Kind einmal, im Messepark hat es einmal ein Meet and Greet mit Alf gegeben. Mhm. Den haben sie wirklich mal bestellt, hat sich jemand ins Kostüm geworfen und ich habe ein Foto daheim mit Alf.
Alf.
Ich weiß nicht, wer schräg ausgeschaut hat. Ich mit meiner Fernsehfrisur damals oder ihr? Okay, weiter geht's mit Lacher Nummer 3. Es war eine sehr bekannte Serie mit einem Typ, der sich die Hosen immer aufgekrempelt hat, Hosenträger dreht hat. Okay, du schaust mich mit Riesenaugen an.
Der Clown scheitert, aber er darf scheitern.
Steve Urkel.
Steve Urkel, keine Ahnung, wer ist Steve
Kennst Urkel? Kennst du das nicht?
Nein.
Das war meine Lieblingsserie. Okay, vielleicht hätte ich nicht von meiner Lieblingsserie losgehen sollen.
Ja, du bist ja erstens einmal fast 10 Jahre jünger.
Ja.
Dann habe ich dann gerne mal in den 80er so viel Fernsehen geschaut, weil ich fast nur noch Musik gelost habe.
Okay, aber komm, ich garantiere dir, der Nächste kennst.
Okay.
Der Druck steigt.
Na.
Er ist gelb. Seine Familie ist auch gelb.
Gelb?
Ja, ich denke.
Die Teletubbies. Jetzt glaub ich,
Homer Simpson ist das g'si.
Okay, der Homer Simpson, das waren super Serien. Habe ich auch nicht so viel angeschaut, aber die waren auf jeden Fall
aber
cool.
Aber das erkennst du schon, dass das Homer ist, oder? Jetzt haben wir es was?
Ja.
Okay.
Nein, und Homer Simpson sollte man eigentlich auch wissen. Das ist ja wirklich, wie soll ich sagen, eine Marktlücke im Hirn.
Nein, aber es ist schwierig. Ich sage
Homer immer. Simpson war super.
Aber der da, der Letzte, da hätte ich jetzt echt gewettet, dass du das erkennst.
Der Homer?
Nein, der Letzte, jetzt kommt nochmal einer.
Ja,
bitte,
Ciao.
Enttäusch mich nicht.
Der Woody Woodpecker.
Es klingt ähnlich, aber es ist Pumuckl.
Oh, also der hätte... Warte, lass nochmal laufen. Ja, jetzt, wo du es sagst.
Aber er klingt schon ein bisschen beängstigend. Hast du absolut recht.
Der Pumuckl... Okay, Pumuckl gehört zu meinem Report. Also der war in meiner Kindheit.
Da weiß der jeder.
Der hätte ich kennen müssen. Das hätte ein bisschen mehr... Mehr hätte es gebraucht, aber ja, ja, okay.
War wirklich schwierig, im Internet da Geschichten zu finden.
Es ist perfekt. Der Clown hat nichts erraten. Genauso so, um das geht's.
Mei, ist nicht so schlimm.
Das darf.
Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich sage das ganz ehrlich. Ich, natürlich, durch das, dass ich das rausgeschnitten habe, habe ich mir leichter. Aber was so Sachen angeht, immer auch wenn wir so Gewinnspiele machen mit Turnen, ich bin da absolute Niete. So, lieber Stefan, du kriegst jetzt von mir coole Begriffe aus der 80er, 90er. Wir machen einen Word-Rap draus, das heißt, ich sage dir einen Begriff und du sagst mir dazu deine ersten Gedanken, die da einfach zu diesem Wort einfallen. Knight Rider.
Schwarzes Auto. Oder was muss ich im Begriff sagen?
Ja, erzählst halt ein bisschen dazu, habe ich mögen, habe ich nicht mögen.
Cool. Ah, der Knight Rider. Ja, okay, Knight Rider kenne ich. Ja, okay. Das immer. Ich hab's angeschaut, aber irgendwie, der David Hasselhoff ist nicht mein Fall. Irgendwie hat's mir nicht, er war mir zu schmalzig irgendwie. Ich weiß nicht. Klar, ich hab die Melodie im Kopf. Kid, das rote Ding, das, und der, wie das Auto geredet hat. Ich, klar, ich war begeistert. Es war super amerikanisch aufgezogen. Und ich hab's angeschaut. Wir waren Kinder in einer großen Siedlung, wir waren 15 Kinder immer am Abend und es hat wirklich Kinder gegeben, es kommt Knight Rider, ich muss reingehen, ich muss das jetzt anschauen gehen. Aber ich bin nicht reingegangen und habe es angeschaut.
Okay, bist lieber draußen gewesen.
Ja, ein Colt für alle Fälle, das ist dort auch gekommen, ein Colt Sievers, okay. Das hat mir besser gefallen.
Lederjacke.
Lederjacke, oh la la. Ja, das hat es gegeben in meiner Jugend, ich war Mettler. So fast ein Pinkler. Es hat ja viele Gruppierungen gegeben und wir haben Lederjacken gehabt. Ja, weil wir so Mettler waren mit Patches drauf und Jeansjacke drüber und Zeug und so. Habe ich auch heute noch eine, weil ich Motorrad fahre.
Ja.
Lederjacke, ja, ist ein schützendes Teil gewesen. Lederjacken, und wenn wir dann so neue Lederjacken gekauft haben in der Mopedzeit und die waren zu neu, dann haben wir sie ans Moped angebunden und dann haben wir sie dann Schmelzhütterstraße immer den gefahren, dass sie am Boden umeinander schläft, dass sie alt ausschaut.
Na.
Mal, ja, ja.
Mei, die waren ja aber sauteuer, die Teile, gell?
Ja, und das Tolle oder das nicht Tolle ist, du kriegst die jetzt gerne nochmal. Die, was man in den 70er, 80er Jahren kriegt, und die super tolle Lederjacke, die gibt's nochmal.
Und wenn man an die Lederjacke denkt, da hat man gleich so einen bestimmten Geruch in der Nase, gell? Die haben irgendwie so ein bisschen gestunken.
Ja, und ja, die waren schon mit dickem Leder hoch.
Diskette. Hast du sowas besessen?
Eine Diskette?
Mhm.
Ja, die erste Assoziierung ist C64.
Mhm.
Ich glaube, das hat schon Diskettenlaufwerk gegeben. Das war genau. Ein Commodore. Ja. Der VC20 war der davor mit der Kassettenwerklaufwerk. Ich habe das alles nicht gehabt, aber mein Nachbar hat das gehabt und dort habe ich immer Computer gespielt. Und der hat ein Diskettenlaufwerk gehabt.
Cool. Trittroller.
Trittroller, super. Trittroller, wunderbar. Die hat es früher gegeben, in allen möglichen Facetten. Die gibt es ja jetzt als Scooter quasi. Ja. Früher hat es als Trittroller, toll, super. Hat mir immer gefallen, habe ich auch gehabt. Ja.
Also ich habe so ein Teil aus Holz gehabt. Also
ja,
das war Holz, echt noch genau. Richtig retro. Kaugummis mit Tattoos?
Kenne ich auch, genau. Bazooka, glaube ich, oder was es war. Die habe ich geliebt als Kind. Ja, mal auf Spucke drauf, draufgeklebt, auf den Handrucker. Genau, und hat dann der Kaugummi kaut. Ja, kenne ich.
Alle. Früher hat es sogar in der Duplos, oder? In einer Schokopralinen, da in der Duplos hat es, glaube ich, auch eine Weile lang so Tattoos gegeben. Irgendwann sind die verschwunden. Keine Ahnung warum. Aber das war immer so das Highlight.
Ah, okay. Bei Duplo habe ich das gerne gewusst.
Okay. Stefan, wen sieht man die als nächstes mit dem Clown Pompo auftreten?
Ja, eigentlich das Wochenende, aber ich bin nicht da. Ich fahre jetzt nach Frankreich, dreieinhalb Wochen. An der Atlantikküste.
Schön, machst du Urlaub?
Ja, immer haben da Urlaub. Ich hocke mir aufs Motorrad, bin jetzt gerade als Herrichter und dann fahre ich eigentlich nur mit Sonnenstand und Kompass, fahre ich einfach in den Atlantik. Ich will einfach irgendwie nur die Landschaft schauen, wie toll sie ist. Ich schlafe nur draußen, nur an Flüssen und Seen und nur mit Schlafsack und kleines Zelt dabei und Kochzeug. Ich will nur durch die Natur fahren, mehr oder weniger, bin ich mit einer Enduro unterwegs. Ich so ein kleines Ausbrechen aus dem Ganzen und die ganze Zivilisation hinter mir zum lassen, kleinere Straßen fahren. 3,5 Wochen ist nicht so lang, aber ist trotzdem lang genug.
Ja.
Genau, und dafür leider auch ein paar Auftritte abgesehen, was jetzt am Wochenende gehabt hätte und nächstes Wochenende, aber
Gibt es was Größeres, was denn in dem nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten
da? Ja, am 14. Juni, die Stadt der Kinder in Bregenz. Mhm. Da bin ich öfters und das ist einmal Stadt der Kinder, ist, glaube ich, am 14. Ich komme am 13. heim, das ist das nächste. Mhm.
Cool, freuen wir dich. Also ich hoffe, dass da ganz viele mit am Start sind und ich freue mich sehr, dass du die Zeit genau hast bei deinem vollbepackten Terminkalender zum da vorbeischauen. Und jeder Gast darf sich bei mir noch einen Song zum Schluss der Sendung wünschen und jetzt bin ich sehr gespannt, welcher Song das bei dir ist.
Genau, du hast mir das vorher schon gefragt, das soll irgendwie ein Song aus der 80er, 90er Jahre sein. Ja, das war eine tolle Welle vom Kurt Cobain, vom Nirvana-Sänger. Nirvana hat ja bei uns, bevor sie berühmt worden sind, im Konk gespielt, in Hohenems.
Ist auch nicht gelesen, tatsächlich, ja.
Ein Kumpel ist noch vorbeigekommen, wir waren öfters im Konk und haben super tolle Konzerte gesehen von unbekannten Bands. Und das war am Donnerstagabend irgendwie, ich war eigentlich K.O. und hat er mich gefragt, kommst du mit? Und ich so, nein, ich schlafe, ich gang früher schlafen heute irgendwie. Und ein Jahr später hat es geheißen, das war die Band. Und weil wir heute ja so ein bisschen philosophisch geredet haben und von verschiedenen Werten und so, dann könnte man jetzt den Song nennen, so was wünschenswert ist eigentlich vom Gegenüber und von sich selber, dass man so alle uns irgendwie annehmen, so mit diesem Satz, so come as you are.
Haben wir sogar für dich im Repertoire, spiele ich das sehr, sehr gerne, lieber Stefan. Ich bedanke mich für deinen Besuch, ich wünsche alles, alles Liebe, einen wundervollen Urlaub. Mach Fotos, die du nachher nicht mehr futschmisch. Es ist eine schöne Erinnerung. Und komm vor allem gesund und munter wieder heim.
Danke und danke für deine Einladung, danke für dein Lächeln und für deine tolle Frage. Ich war gern da und vielleicht bis ein anderes Mal.
Und jetzt für dich und fürs ganze Ländle Nirvana mit Come As You Are hier im 80er, 90er Megamix.
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.